möchte euch auch meinerseits alle ganz herzlich zu diesem Ostergottesdienst willkommen heißen. Ich lese den Text aus Johannes 20, die Verse 24 bis 28. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Thomas war also am Abend, als Jesus auferstanden war, nicht bei den anderen Jüngern. Und Jesus ist den anderen Jüngern erschienen als der Auferstandene. Und als Thomas nun zu den anderen Jüngern zurückkehrte, haben die ihm gesagt: Du, wir haben Jesus gesehen, den Jesus, der am Kreuz starb, der in ein Grab gelegt wurde, er lebt. Thomas hat gesagt: Das kann ich nicht glauben. Jesus starb doch, wurde in ein Grab gelegt. Wie kann er leben? Das habe ich noch nie gehört, noch nie erlebt. Ich sage aber, wenn ich in seinen Händen die Nägelmale sehe und wenn ich auch sie berühren kann mit meiner Hand, dann werde ich glauben. Und dann will ich noch meine Hand in seine Seite legen. Dort, wo der Kriegsknecht ja hineingestochen hat in seine Seite, dort will ich die Narbe spüren. Und wenn ich die Nägelmale gesehen habe, wenn ich sie berühren konnte, wenn ich die Narbe spüren konnte in seiner Seite, dann kann ich glauben. Und Jesus in seiner Liebe kam wieder zu den Jüngern 8 Tage später. Er kam durch die Tür, also ohne durch die Tür zu öffnen, einfach hinein, hat gesagt: Friede sei mit euch, und hat Thomas gesagt: So, Thomas, jetzt schau meine Hände an, berühre sie und lege deine Hand in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ich kann mir gut vorstellen, dass Thomas ganz verlegen vor Jesus stand. Aber er war furchtbar dankbar, dass er jetzt machen konnte, was er sich vorgenommen hatte. Und er schaute zunächst die Hände von Jesus an, die Nägelmale. Und dann nahm er seinen Finger und hat durch die Nägelmale berührt. Und dann durfte er seine Hand in seine Seite legen und hat dort die Narbe gespürt. Und jetzt kommt der Glauben. Das ist ja der Jesus, der am Kreuz starb. Und der lebt jetzt. Der lebt und der steht jetzt vor mir. Er ist auferstanden. Ja, also ich kann Thomas, werde ich einmal umarmen, dass er das so gemacht hat. Er ist ein ganz besonderer Zeuge der Auferstehung Jesu. Und er hat eines deutlich gemacht: Der Leib des Auferstandenen ist gezeichnet von Golgatha. Das hat er deutlich gemacht. Deshalb wissen wir das. Und als er glauben konnte, dieser Jesus lebt, konnte er zugleich Folgendes glauben, nämlich dass Jesus dort am Kreuz für seine Sünden gestorben ist. Wenn Jesus nämlich nicht auferstanden wäre, wäre er am Kreuz gescheitert. Aber weil er auferstanden ist, hat er seine Sünden getragen. Er hat nämlich Jesus nicht begleitet, als er zur Kreuzigung geführt wurde. Durch seinen Unglauben hat er Jesus gekränkt und auch andere Sünden. Er hat geglaubt, Jesus hat am Kreuz meine Sünden getragen. Ja, dieser Jesus, der am Kreuz starb, ist auferstanden, er lebt, aber bleibt vom Kreuz gezeichnet, bis in alle Ewigkeit. Und deshalb hat er nicht nur die Sünden von Thomas getragen, sondern er hat die Sünden aller Menschen stellvertretend getragen dort am Kreuz von Golgatha. Gott Vater hat nämlich seinem Sohn alle Sünden aller Menschen aller Zeiten auferlegt. Das konnte er deshalb, das geschah ja im Garten Gethsemane, weil Gott allwissend ist. Und er konnte seinem Sohn alle Sünden auferlegen. Und Jesus war bereit, für uns die göttliche Strafe zu tragen, dort am Kreuz von Golgatha. Er wurde bestraft, eigentlich hätten wir diese Strafe verdient, aber er hat sie getragen. Und er ist sogar gestorben, weil alle Sünden den Tod nach sich ziehen. Und jetzt lebt Jesus. Und dieser auferstandene Christus bietet jetzt allen Menschen die Vergebung der Sünden an. Also ich finde das phänomenal, dass Jesus allen Menschen sagen kann, ich vergebe dir jetzt deine Sünden. Aber eines müssen wir müssen diese Vergebung annehmen. Das ist doch das Entscheidende. Das Angebot ist da, aber wir müssen diese Vergebung noch annehmen. Und wie nehmen wir diese Vergebung an? Das steht so geschrieben in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es ist also unsere Aufgabe, dass wir einen Augenblick haben im Leben, wo wir Jesus ganz bewusst unsere Sünden bekennen. Und Jesus in seiner Macht und Herrlichkeit vergibt uns die Sünden. Und wir sind rein vor dem heiligen Gott. Und zugleich macht er noch etwas, wir haben das eben gesungen im Lied. Er befreit uns von jeglicher Bindung an irgendwelche Sünden. Ein Raucher braucht nicht mehr zu rauchen, wenn er Vergebung der Sünden hat. Ein Trinker braucht nicht mehr zu trinken, wenn er Vergebung der Sünden hat. Einer, der immer im Internet auf Pornoseiten geht, braucht nicht mehr auf Pornoseiten zu gehen, weil ihn Jesus befreit hat. Er ist erlöst. Also bei einigen habe ich manchmal den Eindruck, sie sollten noch ein bisschen erlöster sein. Also Gott vergibt mir, jawohl, aber er erlöst mich auch. Er befreit mich von jeglicher Bindung an irgendeine Sünde. Und dieser Jesus ist auferstanden. Thomas ist mein besonderer Zeuge. Und jetzt sagt hier Thomas etwas ganz Gewaltiges. Wenn du, Jesus, auferstanden bist, sollst du mein Herr und mein Gott sein. Er hat verstanden, dass dieser Jesus, der hier auferstanden vor ihm steht, dass das Gott sein muss. Denn nur Gott kann den Tod überwinden. Und das, deshalb hat er gesagt, mein Gott. Unwahrscheinlich. Jesus ist Gott. Das hat er schon vorher gewusst, als er Jesus nachgefolgt war, als er diese Wunder erlebte, seine Botschaften hörte. Aber als er jetzt diesen Jesus, der am Kreuz starb, in ein Grab gelegt wurde, lebend vor sich sah, muss er sagen, du bist Gott. Und wenn dieser Gott ist, hat er eine Sehnsucht gehabt, dieser Thomas, dass dieser Gott ab jetzt die Mitte seines Lebens ist, im Zentrum seines Lebens steht. Aber noch mehr, er wollte auch, dass dieser Gott der Herr seines Lebens ist ab heute. Er wollte sein Leben ganz bewusst unter die Herrschaft dieses Gottes stellen. Ich hoffe, dass auch wir verstanden haben, dass Jesus, weil er auferstanden ist, wirklich Gott ist. Nicht göttlich, sondern Gott ist. Und zwar die zweite Person der Trinität. Er ist wirklich Gott. Und haben wir auch die Sehnsucht, Wenn dieser Jesus Gott ist, dann habe ich nur einen Wunsch, dass dieser Gott mein Herr ist, dass er der Herr meines Lebens ist, dass ich sage, du sollst mein Herr sein. Nun, wie wird Jesus der Herr meines Lebens? Was haben wir zu beachten? Damit Jesus der Herr unseres Lebens wird, haben wir mal Jesus ganz bewusst in unser Leben aufzunehmen. So steht es in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wir können diesen auferstandenen Christus bitten, Herr Jesus, komme du jetzt in mein Leben. Und er wird durch den Heiligen Geist in mein Leben kommen. Und in dem Augenblick, wo er in mein Leben kommt, bin ich ein Kind Gottes. Und ab jetzt da kann ich mit diesem heiligen Gott Gemeinschaft haben, weil ich sein Kind geworden bin. Aber jetzt kommt eigentlich das Entscheidendste, auch für uns Gläubige, dass wir sagen, Herr Jesus, du wohnst jetzt in mir. Und jetzt habe ich einen Wunsch, dass du mein Herr bist. Ich will mein Leben unter deiner Herrschaft gestalten. Das ist schon enorm. Also ich habe mir das schon oft überlegt. Wenn Jesus in mein Leben eintritt, sagt er nicht so, jetzt bin ich dein Herr und jetzt vorwärts, jetzt bist du. Sondern wir entscheiden darüber, wie einflussreich die Herrschaft Jesu in meinem Leben sein kann. Wir haben immer noch einen freien Willen. Und wir können, wenn Jesus in uns wohnt, jeden Tag sagen, Herr Jesus, ich möchte, dass du heute mein Herr bist. Du kannst heute mein Denken haben, du kannst mein Wollen haben, du kannst mein Gefühl haben, das überlassen wir nicht dem Föhn, und du kannst alle meine Glieder haben. Ich habe nur einen Wunsch, dass du heute mein Herr bist. Ich will dir dienen. Und was bedeutet das nun für unser Leben, wenn Jesus mein Herr ist? Das bedeutet, dass ich bereit bin, ihm zu gehorchen. Ganz einfach. Weil er mein Herr ist, kann ich nicht sagen, du bist mein Herr, aber ich mache gleichwohl, was ich will. Das ist undenkbar. Also wenn Jesus mein Herr ist, bin ich bereit, das zu tun, was er von mir erwartet. Was erwartet Jesus von mir? Also das kann ich die Bibel lesen, aber ich sage es gleich mal noch ein bisschen, was Jesus von uns erwartet. Jesus erwartet von mir, dass ich jeden Tag mit ihm Gemeinschaft habe. Dass ich jeden Tag Zeit finde, mit ihm Gemeinschaft zu pflegen. Dass ich mir also jeden Tag Zeit nehme, mit ihm zu reden im Gebet. Und dass ich jeden Tag bereit bin, auf seine Stimme zu hören, indem ich die Bibel lese. Viele haben mich schon gefragt, Armin, muss man jeden Tag beten und die Bibel lesen? Das ist das Gleiche, wie wenn man mich fragen würde, muss ich mit Christine, ich bin verheiratet mit Christine, muss ich jeden Tag mit ihr reden und mit ihr Gemeinschaft haben? Das ist doch sonnenklar. Also das ist ja, Gemeinschaft ist tägliche Gemeinschaft. Das ist nie wöchentliche Gemeinschaft, tägliche Gemeinschaft. Und dass wir wirklich jeden Tag Zeit nehmen zum Gebet, jeden Tag Zeit nehmen zum Bibellesen. Ich bin manchmal traurig, dass es Gläubige gibt, die nur ab und zu die Bibel lesen. Gott kann nur ab und zu ihnen reden. Und es gibt tagelang, wo sie sagen, Gott, schweig, schweig, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Bitte lest eure Bibel. Hier redet Gott zu uns. Also ich muss schon sagen, ich lese jeden Tag ein Kapitel. Klar, ihr werdet sagen, du bist pensioniert, du hast Zeit, Armin. Also ich habe es schon vorher gemacht, als ich noch nicht pensioniert war. Also mir kommen manchmal die Tränen vor Freude, dass der ewige, heilige Gott mit mir spricht. Gott redet zu mir. Und es ist unwahrscheinlich, was er mir ab und zu sagt. Ich bin tief berührt. Und ich kann Gott mein Herz ausschütten jeden Tag. und sagen, Herr Jesus, das und das bewegt mich und er ist bereit, auf mich zu hören. Das ist doch ein Wunder, ein Wunder. Also das Erste, was Gott von mir erwartet, dass ich mit ihm Gemeinschaft pflege. Das Zweite, was Gott von mir erwartet, was Jesus von mir erwartet, dass ich all den Menschen, die er in mein Leben gestellt hat, dass ich denen mit Liebe und Annahme begegne. Das sind meine Eltern. Ich habe übrigens meine Eltern nicht ausgewählt, ich hatte die plötzlich. Und ich hatte auch 6 Geschwister, stellt euch vor. Also, und dann durfte ich jemanden auswählen, da durfte ich aufpassen, das ist meine Frau. Also, und dann hatten wir Kinder und wir sollen all denen mit Liebe begegnen, mit Annahme begegnen. Und wir sollen auch den Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen mit Liebe und Annahme begegnen. Den anderen Gläubigen in der Gemeinde. Achtet mal, die Bibel sagt, dass die Gläubigen Glaubensgeschwister sind, nicht Glaubensfreunde. Glaubensgeschwister. Geschwister sind ganz besondere Personen. Also, und wir sollen denen mit Liebe begegnen, mit Annahme begegnen. Und jetzt noch entscheidend. Die Quelle dieser Liebe ist Jesus in uns. Er ist nämlich in persona Liebe. Und jetzt beschenkt er mich mit Liebe, damit ich diese Liebe weiterschenken kann. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wir können diese Liebe weiterschenken und den anderen zeigen, du bist wertvoll in meinen Augen. Ich bin gerne bei dir und ich wertschätzen mit ihnen umgehen. Und was zu beachten ist, es ist leider so in unserem Leben, dass die Menschen, die mir ganz nahe stehen, oft mich verletzen können. Mir Vorwürfe machen, die nicht stimmen. Mir Dinge sagen, die mich verletzen. Und jetzt befähigt mich Jesus, ihnen zu vergeben. Und nicht zu sagen, mit dir rede ich kein Wort mehr. Mit dir habe ich nichts mehr zu tun. Du bist ein Frechling. So mir zu begegnen, ist eine Katastrophe. Nein, ich vergebe. Steflott. Warum? Weil Jesus die Quelle der Liebe in mir ist. Er hilft mir zu vergeben. Und ich kann auch, wenn ich andere verletzt habe, kann ich auf sie zugehen und sagen, hör mal, ich habe gemerkt, ich habe dich verletzt durch mein Reden, durch meine Art. Ich möchte mich bei dir in aller Form entschuldigen. Es tut mir leid, kannst du mir vergeben? Und nicht dem anderen sagen, ja, du bist einfach heikel. Nein, sondern dass ich mich entschuldigen kann. Dass ich dem anderen sagen kann, es tut mir leid. Das ist das, was Jesus von uns erwartet. Und dann erwartet er noch etwas. Er erwartet, dass wir mit den anderen Gläubigen, die ebenfalls ihm nachfolgen, dass ich mit ihnen Gemeinschaft pflege. Dass ich treu die Gottesdienste besuche in der Gemeinde. Dass ich treu die Gebetsstunden besuche in der Gemeinde. Und dass ich mich investiere in der Gemeinde. Dass ich mittrage in der Gemeinde, das erwartet Jesus von mir. Weil die Gemeinde ist der Leib Christi, stellt euch mal vor. Was ich in die Gemeinde investiere, investiere ich in Jesus selber. Ist doch wunderbar. Und Jesus erwartet von mir, dass ich treu die Gemeindeanlässe besuche. Und noch etwas, wir brauchen die anderen Gläubigen, um im Glauben wachsen zu können. Um im Glauben vorankommen zu können. Es gibt kein Solo-Christentum. Und wie ist es wunderbar in der Gemeinde, wenn man Anteil nimmt am Ergehen des Anderen. Ich denke, wenn ich Robin dort sehe, tut mir unwahrscheinlich weh. Ich bete viel für ihn, wir wissen ja, wie es Robin geht, dass wir Anteil nehmen. Und andere auch. Dass wir andere begleiten im Gebet. Und vor allem in der Fürbitte für andere einstehen. Und ich danke euch allen ganz herzlich, die für Matthias Kradolfer und Deborah und seine Familie beten. Wir brauchen einander. Auch, dass ihr hier für die Ältesten betet in der Gemeinde. Es ist entscheidend wichtig. Und ich hoffe, dass ihr mindestens jeden Tag für 5 Personen hier in der Gemeinde betet. Wenn ihr für mehr betet, ist natürlich noch besser. Aber einfach so, dass man doch füreinander betet. Dass wir einander tragen vor dem Thron Gottes. Wisst ihr, all das, was ich jetzt gesagt habe, erwartet der Herr von mir. Wenn ich sage, Herr Jesus, du darfst mein Herr sein, ist das die Konsequenz. Wisst ihr, viele sagen auch, Jesus ist mein Herr und machen trotzdem, was sie wollen. Und der Herr hat eigentlich wenig zu sagen in ihrem Leben. Außer, dass sie ihm Vorwürfe machen, wenn es schlecht geht im Leben, sagt man, Herr Jesus, was ist eigentlich los mit dir? Was ist los? Statt, dass er der Herr ist, wird der Laufbursche meines Lebens. Darf Jesus mein Herr sein? Das ist die entscheidendste Frage überhaupt von uns Gläubigen. Ich staune, wie Thomas das erkannt hat. Der Auferstandene will mein Herr sein. Und er will eben nicht, dass ich selber die Herrschaft in meinem Leben übernehme. Und wenn Jesus mein Herr ist, hat das noch folgende Konsequenzen. Wenn Jesus mein Herr ist und ich ihm gehorsam bin, steht er mir in allem, was ich tue, weil ich ja unter seiner Herrschaft stehe, helfend zur Seite. Er hilft mir in meinem Beruf. Er hilft mir in der Ehegestaltung. Er hilft mir in der Kindererziehung. Er hilft mir in allen Bereichen meines Lebens. Er ist mein Herr. Er steht mir helfend zur Seite. Er gibt mir zu allem die Kraft, die ich brauche, dass ich nur staunen kann. Also manchmal am Abend muss ich auf die Knie gehen und sage, Herr Jesus, ich bin Fan von dir. Was du mir heute wieder alles geholfen hast. Ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Aber wisst ihr, das ist nur dann der Fall, wenn er der Herr unseres Lebens ist. Und wenn er der Herr unseres Lebens ist, sind wir bereit, uns von ihm führen zu lassen. Und wir sind bereit, ihm zu gehorchen. Und jetzt kommt wohl das Entscheidendste. Wenn Jesus mein Herr ist, kann sich sein Plan mit meinem Leben erfüllen. Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Er hat mir das Leben geschenkt und hat einen Plan mit meinem Leben. Und wenn ich ihm gehorsam bin, erfüllt sich der Plan Gottes mit meinem Leben. So dass ich einmal, wenn ich älter geworden bin, ins Leben zurückblicke und sage, Gott, wie hast du mich wunderbar geführt, dass der Plan Gottes sich mit meinem Leben erfüllen kann. Er zeigt mir, welchen Beruf ich wählen soll. Er zeigt mir den Arbeitsplatz, wo ich arbeiten soll. Er zeigt mir die Gemeinde, in die ich gehen soll. Er zeigt mir den Aufgabenbereich, den ich wahrnehmen soll in der Gemeinde. Ich bin ihm gehorsam. Er ist mein Herr. Eigentlich wunderbar. Und einigen zeigt er sogar, du, ich möchte dich vollzeitlich brauchen für den Bau meines Reiches. Du wirst später ein Verkündiger, bitte lass dich ausbilden dazu. Und einigen zeigt er, ich möchte dich als Missionar und Missionarin brauchen. Bitte stelle dein Leben mir zur Verfügung. Ich bin so dankbar für alle, die sich von Gott brauchen lassen, als Missionar und Missionarin in alle Welt hinausgehen, den Plan Gottes erfüllen mit ihrem Leben. Eigentlich wunderbar. Und wenn wir Jesus Herr unseres Lebens sein lassen, ist er es, der uns bewahrt in allen Wegen, die er uns führt. Er bewahrt uns von äußeren Gefahren, aber er bewahrt uns auch von inneren Gefahren. Wisst ihr, der Satan will uns immer wieder zur Sünde verleiten, so dass wir plötzlich eine Sünde so lieb haben, dass wir kaum mehr Zeit haben für die Sache Gottes. Wir müssen so viel Fernsehen schauen, dass wir kaum mehr Zeit haben zum Gebet und zum Bibellesen. Wir müssen so viel negativ über andere reden, dass wir kaum mehr die Kraft finden, in die Gemeinde zu gehen. Dass wir sagen, du, aber weißt, jetzt will ich dir mal sagen, die Person und dann geht's los über die und dann die und das ist und dann ist wie eine Barriere da, dass man gar nicht mehr richtig in die Gemeinde gehen kann, weil man so viel Negatives sagt. Gott bewahrt uns. Ich sehe auch negative Dinge in meinem Leben, also Ich bin ein gewöhnlicher Mensch. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich gehe mit diesen auf die Knie und bringe sie vor Gott. Und sage, Herr Jesus, nimm mir alle negativen Gedanken über diese Person weg. Ich will nicht negativ über sie denken. Ich will sie segnen. Und dann segne ich diese Person. Statt, dass ich weiter negativ denke. Also ich finde das wunderbar, wenn Jesus mein Herr ist, was das bedeutet für mein Leben. Das ist unwahrscheinlich. Und das Wunderbarste ist, wenn er mein Herr ist, ist es so, dass ich zu einem sinnerfüllten Leben gelange. Dass mein Leben erfüllt ist von Sinnhaftigkeit. Und vor allem, ich werde ein Segen für andere. Ich werde ein Segen für meine Eltern. Ich werde ein Segen für meine Geschwister. Ich werde ein Segen für meinen Ehepartner. Ich werde ein Segen für meine Kinder. Ich werde ein Segen für viele andere, die mir die Gemeinde besuchen. Und einige werden, wenn man die Kirchengeschichte anschaut, sogar ein Segen für eine ganze Region. Wenn ich nur denke an Dr. Martin Luther. Wie wurde er ein Segen für Millionen von Menschen? Wenn wir den Willen Gottes tun, werden wir ein Segen für andere. Und schließlich werden wir einmal in den Himmel eingehen, in die Herrlichkeit. Und wisst ihr, dort werden wir ewig Gott dienen. Worin der Dienst besteht, kann ich euch leider nicht sagen. Aber Jesus wird euch einmal den Dienst zuweisen. Und das wird ein Augenblick sein, sage ich euch, wo ihr vor dem Thron Jesu steht und er euch den Dienst zuweist, den ihr ewig ihm gegenüber wahrnehmen dürft. Wir werden in Tränen ausbrechen. Aber wisst ihr, wir wollen nicht erst im Himmel anfangen mit dienen. Wir wollen jetzt anfangen. Jetzt wollen wir dem Herrn dienen. Jetzt und in alle Ewigkeit wollen wir ihm dienen. Und wir wollen es machen, wie Thomas es gesagt hat. Du ewig heiliger Christus, ich habe nur einen Wunsch, dass du mein Herr bist. Und ich will dir jetzt und in alle Ewigkeit dienen. Das ist unser Wunsch, dass Jesus, der Auferstandene, mein Herr ist. Das ist das Thema meiner Predigt. Dass Jesus der Herr unseres Lebens sein kann. Damit wir Segenströme haben durch unser Leben, die bis in alle Ewigkeit weitergehen. Zusammenfassend haben wir gesehen, Jesus ist auferstanden. Aber sein Leib bleibt weiter gezeichnet vom Kreuz. Und er möchte eines, er möchte mir zunächst einmal die Sündenvergebung anbieten und sagen, bitte nimm doch die Vergebung an. Und dieser Jesus, der am Kreuz starb, ist auferstanden. Er lebt heute und er möchte mein Herr sein. Damit er mein Herr sein kann, muss ich sagen, Herr Jesus, komme du in mein Leben. Und wenn er in mein Leben gekommen ist, sage ich ihm jeden Tag neu, du darfst heute mein Herr sein. Dir will ich dienen. Und sein Herrsein zeigt sich darin, dass ich jeden Tag Gemeinschaft pflege mit Jesus, indem ich bete und die Bibel lese. Und dass ich bereit bin, meinen Nächsten, die Gott in mein Leben gestellt hat, mit Liebe und Annahme zu begegnen. Und ihnen alles vergeben habe, dort, wo sie an mir schuldig geworden sind. Und dort, wo ich an ihnen schuldig geworden bin, habe ich mich entschuldigt. Und das zeigt sich weiter darin, sein Herr sein, dass wir treu die Gemeinde besuchen. Auch in den Gebetsstunden dabei sind. Mittragen in einer Gemeinde. Und wenn er mein Herr ist, ist er es, der mir jeden Tag helfend zur Seite steht. Der mich durch mein Leben hindurchführt, dass ich nur staunen kann, wie Gott mein Leben geführt hat. Also wenn ich in mein Leben zurückschaue, ich komme aus dem Staunen nicht heraus, wie Gott mein Leben geführt hat und dass ich hier einige Jahre Pastor sein durfte. Ich muss sagen, ich bete noch heute jeden Tag, glaube ich fast für alle, die mir jetzt zuhören. Ich bin einfach unwahrscheinlich noch mit euch verbunden. Dass ich eine tragende Funktion, dass ich ein Segen sein kann für andere. Und er ist es auch, der mich bewahrt, dass wir nicht wieder in Sünde fallen und uns mit Sünde beschäftigen, sondern dass wir ihm dienen und schließlich wird er uns in die Herrlichkeit führen. Und wir dürfen ihm ewig dienen. Ich sage euch, wir werden ihn anbetend dienen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Deshalb wollen wir mit Thomas sagen, du wunderbar herrlicher Gott, ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich will dir jetzt und ewig dienen. Amen. Wir beten. O Herr Jesus, ich bin immer, wenn ich diese Geschichte von Thomas lese, tief, tief beeindruckt, dass du der Auferstandene gezeichnet bist vom Kreuz und dass du die Sünden vergeben kannst. Aber ich möchte mit Thomas sagen, du ewig heiliger Gott, du sollst jetzt und ewig mein Herr sein und schenk, dass du als Herr unser Leben prägen kannst, dass wir jeden Tag Zeit finden, mit dir zu reden, im Gebet und die Bibel zu lesen. Und dass wir unserem Nächsten, die du unser Leben gestellt hast, mit Liebe und Annahme begegnen. Und dass wir Zeit finden, die Gemeindeanlässe zu besuchen, Gottesdienste und Gebetsstunden. Ja, und ich danke dir für Matthias und Deborah Kradolfer, die hier in dieser Gemeinde einen solch wichtigen Dienst tun. Segne sie, brauche sie weiter, bestätige ihren Dienst. Ich danke dir dafür. Und dass, wenn du unser Herr bist, dass du uns hilfst im Alltag. Vielen herzlichen Dank. Und dass sich der Plan mit unserem Leben erfüllen kann, den du hast. Ich danke dir. Und dass du uns bewahrst, dass wir nicht plötzlich wieder Sünde lieber gewinnen als die Beziehung zu dir. Ja, und dass wir einmal ewig bei dir in der Herrlichkeit sein dürfen und dir ewig dienen dürfen. Deshalb bitten wir, Herr Jesus, sei und bleibe unser Herr. Amen.